Es folgt gleich eine zweite Szene. Vater-Tochter-Dialog.
WM-Nachrichten. Ah, Deutschland, Polen 1-0, Mensch.
Du Papa, ich gehe jetzt.
Nee, halt, wo gehst du hin?
Zu Marlies.
Marlies, Wer ist Marlies?
Papa. Marlies ist meine beste Freundin. Sag mal, Papa, kennst du die noch immer nicht?
Nee. Sag mal, wie läufst du eigentlich rum? Wie sieht denn das aus?
So läuft man heutzutage rum. So ziehen sich alle Jugendlichen an.
Alle Jugendlichen ziehen sich so an. So läuft man heute herum. Ja, das sind ja tolle Argumente. Ich denke, so gehst du mir nicht aus dem Haus.
Wieso nicht?
Ja, willst du die Jungs anmachen oder was?
Du mit deinen altmodischen Ansichten, die Jungs anmachen. So ein Käse.
Altmodisch? Ich habe keine altmodischen Ansichten, ja? Aber entweder ziehst du dir jetzt was an oder du bleibst hier. So kommst du mir nicht aus dem Haus.
So ein Quatsch, das ist doch lächerlich. Also tschüss, Papa.
Was soll ich da nur machen?
Ja, haben Sie eine Lösung? Wissen Sie, was Sie machen? Wie gehen Sie mit solchen oder ähnlichen Situationen um? Wir möchten alle eine heile, schöne, harmonische Familie. Was ist nur mit meinem braven, lieben Mädchen geworden, klagte mir kürzlich eine Mutter. Sie ist plötzlich so aufsässig und lässt sich nichts mehr sagen. Tja, Teenie-Alter, Zeit der Auseinandersetzung. Streit, Krach. Jedenfalls ist spätestens, wenn dieses Alter in der Familie vorhanden ist, die Idylle vorbei. Alltag pur. Und spätestens in diesem Alter fällt die fromme Fassade, bei den frommsten Familien, bei den frömmsten Vätern besonders. Und das macht ihnen auch am meisten zu schaffen, weil sie doch das Beste wollen. Ein Thema, wie können wir mit Teenagern überleben, das uns allen angeht, weil es uns an die Nerven geht. Und sehr oft liegen die Nerven dann blank und dann verhalten wir uns genau so, wie wir uns nicht verhalten wollen oder wie wir es für falsch halten. Da möchte ich zwei Gedankenkreise mit Ihnen besprechen. Es können natürlich nur Impulse sein. Einmal die Frage, was geht beim Teenie vor? Wir behaupten zwar, dass wir eine aufgeklärte Zeit sind, aber ich habe immer wieder den Eindruck, dass viele Eltern doch nicht so genau wissen, was sich da bei ihren Kindern abspielt, warum sie so sind, wie sie sind. Und das ist der Grund, warum ich solche Vorträge halte oder auch Artikel oder Bücher schreibe. Aber dann möchte ich im zweiten Teil Ihnen auch einige praktischen Hilfen geben. Was geht im Teenie-Alter vor? Das Teenie-Alter ist im Lebenslauf eines Menschen, ich wage sogar zu sagen, dass die wichtigste Periode, weil hier ein Reifeprozess in Gang ist, der eine Weichenstellung für das zukünftige Leben ist. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Ich nenne es ganz bewusst so, Zeit des Umbruchs. Und ich will das an diesen drei Bereichen zeigen, der körperliche Umbruch, der psychische Umbruch und der soziale Umbruch. Aber bitte, denken Sie mal, wenn nur, es gibt noch mehrere Umbrüche, die wir nennen können, aber drei Umbrüche in ein Leben, das ist doch gewaltig. Überlegen Sie mal, wann Sie einen größeren Umbruch in Ihrem Leben hatten und wie Sie sich da verhalten haben. Ja? Also um nur deutlich zu machen, das ist keine Sache, die man so nebenher durchstehen kann. Darum spricht man auch von der Pubertätszeit als der Krisenzeit. Aber ich möchte Sie lieber eine Reifungszeit, einen Reifungsprozess nennen. Der körperliche Umbruch oder auch die körperliche Reife, das, was eine zusätzliche Problematik heute mit sich bringt, ist, dass die körperliche Entwicklung, also der körperliche Reifeprozess, heute früher einsetzt als noch vor 50 oder vor 100 Jahren. Und damit brechen körperliche Reife und seelische Reife auseinander. Das sind zwei verschiedene Dinge in diesem Alter. Während das Mädchen, das ist ja etwas früher, reif ist als der Junge, also körperlich, schon frauliche Konturen hat, ist es seelisch noch ein Kind. Und damit haben wir Eltern, aber nicht nur die Eltern, sondern auch Lehrer oder alle Erwachsene eine Schwierigkeit, denn wir sehen, was vor Augen ist und behandeln dann den Teenie so, was wir sehen und überfordern ihnen in der Regel. Das heißt, das, was wir von ihm erwarten, kann der junge Mensch noch gar nicht leisten. Benimm dich doch nicht so wie ein Kind, sagen Eltern oft zu ihrem Teenie. Natürlich will er sich nicht wie ein Kind benehmen, denn er fordert ja ein, dass er wie ein Erwachsener behandelt wird. Aber das passt noch nicht zusammen. Zur körperlichen Reife oder zum körperlichen Umbruch gehört auch die geschlechtliche Reife, also die Sexualität. Das ist ein großes Thema, ich kann es hier nur anreißen. Mit der Sexualität tun wir Menschen uns alle schwer, insbesondere wir Christen. Ehrlich, oder? Und da sollten wir auch ehrlich sein. Also zum körperlichen Umbruchprozess gehört nicht nur, dass jetzt sich der Körper verändert. Also beim jungen Mann die Muskelkraft kommt und die Haare wachsen, er es erst einmal rasieren muss, sondern es kommt auch der Aufbruch der Sexualität. Und beim Jungen, und das muss ich ganz schlicht und einfach biologisch sagen, und das ist wichtig, dass wir es so hören und annehmen. Ich stoße in Gesprächen immer wieder auf Eltern, dass sie das irgendwo, ja, wissen tut man, das ist ja nichts Neues, was man sagt, aber damit sie auch dann den Jungen besser verstehen können, ist einfach die Samenproduktion, die setzt ein. Damit ist er geschlechtsreif. Ob er dann 11 ist, was sehr früh ist, aber in der Regel so mit dem 13., 14. Lebensjahr. Das heißt, der Junge hat da überhaupt keinen Einfluss drauf. Der hat gar nichts, der kann gar nichts machen. Das ist einfach so. Das ist ein biologischer Vorgang. Und wenn dann eben irgendwelche spitze und ängstliche Bemerkungen der Mutter kommen, dann ist es für den Jungen peinlich und schwierig. Und der Vater tut sich schwer, wie soll man darüber sprechen? Die Mutter hat es leichter. Übrigens ist es so, dass beim Jungen erst die geschlechtliche Reife einsetzt und dann die körperliche Veränderung. Beim Mädchen ist es umgekehrt. Erst setzen die körperlichen Veränderungen ein und am Ende setzt die Regel ein. Das heißt also, die Mutter kann wesentlich einfacher mit der Tochter diesen Prozess durchstehen und sie darauf vorbereiten, auch darüber sprechen. Und es ist in der Regel für die Mutter auch nicht schwer, die Tochter darin einzuweisen und ihr zu sagen, wie sie es macht oder wie man es machen kann und wie es ist. Das ist bei einem Jungen wesentlich schwieriger. Wie soll man eine Pulsation erklären? Das geht einfach nicht so ohne weiteres. Ich mache darauf aufmerksam, weise darauf hin, damit wir auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass Jungs sich hier in einer schwierigeren Situation befinden und auch Väter. Das heißt also, dass die Sexualität beim Jungen, wie überhaupt beim Mann, funktional abläuft. da funktioniert einfach etwas. Und er muss lernen, damit umzugehen. Und Sexualität muss Liebe werden. Das muss der Mann ein Leben lang lernen. Während es bei der Frau anders ist. Die Frau ist eine leib-seelisch-geistige Ganzheit, auch in der Sexualität. Die Sexualität hat darin einen Platz unter anderem. Und ist darum nicht funktional und von daher auch nicht so wichtig. Sie findet ihren Ausdruck in der Hingabe und muss erst geweckt werden. Das sind zwei verschiedene Dinge, die wir auseinanderhalten müssen und die wir bei der Aufklärung auch ansprechen müssen. Übrigens, das, was ich jetzt so sagte, was scheinbar so selbstverständlich ist, ist auch im säkularen Bereich nicht selbstverständlich. Die Aufklärung findet in diesem Gebiet, in auch nicht statt. Also auch im nichtchristlichen Bereich sind hier die gleichen Probleme. Die Geschlechtsidentität bekommt der Junge vom Vater und das Mädchen von der Mutter. Das heißt also, das gelebte Leben, das Beispiel der Eltern verinnerlichen die Kinder. Also das, was Liebe ist, was Treue ist, was Vertrauen ist, was Umgang mit dem anderen Geschlecht ist. Das ist das Bild, das der Junge von einer Frau hat und das ist das Bild, was ein Mädchen von einem Mann hat. Und darum ist also für die Frage des Sexualverhaltens in Teenager und auch später im Jugendalter ganz entscheidend von der Eltern-Kind-Beziehung, wie die aussieht und wie die auch gerade in der Pubertät oder im Teenie-Alter aussieht, ob sie stabil ist, ob sie getragen ist, ob innere Geborgenheit stattgefunden hat und weiter stattfindet und auch, ob der emotionale Tank immer und immer wieder gefüllt wird. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Und natürlich, das ist ganz klar, in diese Zeit fällt auch das Verliebtsein. Das ist etwas ganz Normales und Verliebtsein gehört zum Leben, gehört zum Teenie-Alter, ist aber nicht bei allen gleich. Man hat festgestellt, Untersuchungen haben ergeben, ich hatte früher auch Jugendarbeit gehabt, eine große Jugendarbeit und habe das bei den Teenies selber auch so erlebt und sie haben es mir auch in den Gesprächen offen erzählt. Teenies, die eine gefüllte emotionale Liebe erleben, gehen später Freundschaften ein oder brauchen auch keine Freundschaften. Das bitte nicht verallgemeinert, es gibt Ausnahmen, nicht, dass sie das grundsätzlich so sehen, das kann auch andere Gründe sein, aber von der Tendenz her. Ja, also umso größer das emotionale Loch ist, umso stärker sucht man genau in dieser Umbruchszeit im Gegengeschlecht die Geborgenheit und die Ergänzung und die Liebe, die sie natürlich in dem Alter noch nicht bekommen können. Aber es gibt noch einen dritten Bereich in der körperlichen Umbruchszeit, das ist das gesteigerte Selbstwahrnehmen. In diesem Alter nehmen sich die Jungs und die Mädchen völlig gesteigert wahr. Also der Pickel auf der Nase bei der Tochter ist einfach eine Weltkatastrophe. Das ist einfach so. Ja, und da ist eine 5 in Mathe bedeutungslos. Ja, und wenn wir Eltern dann sagen, also ich bitte dich, ne, dieser kleine Pickel, davon ist noch niemand gestorben, ne, stell dich bitte nicht so an, dann tun wir unserem Kind Unrecht, denn es empfindet das als Katastrophe. Und was ich als Katastrophe empfinde, muss ich als Katastrophe ernst nehmen. Also ernst nehmen und dann kann man vielleicht auch über Mathe sprechen, wenn es damit nicht klappt. Gesteigerte Selbstwahrnehmung bedeutet, das Bad ist der wichtigste Raum in der Wohnung. Duschen, Spiegel und so weiter. Stundenlang duscht man. Kürzlich schrieb mir eine Mutter, was sie tun sollte. Ich Zitat, David braucht ungelogen ca. 100 Liter Wasser pro Duschgang, indem er sich über 10 Minuten unter der Dusche tummelt. Was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Ich komme darauf später zurück. Eltern sollten die Empfindungen ihrer Kinder in dieser Situation wahrnehmen. Bei Jungs kommt ja hinzu, dass eine körperliche Kraftentfaltung plötzlich da ist. Wohin jetzt mit den Kräften, wohin mit den Energien? Da ist der Vater gefordert. Da kann er mal zeigen, wie viel er drauf hat. Man soll mal mit seinen Söhnen oder Sohn etwas unternehmen und sie mal körperlich fordern. Das ist sehr hilfreich auch für die Beziehung. Ein zweiter Umbruchprozess ist der seelische Umbruch, den wir auch gerne mit Ablösung bezeichnen. Die Kinder lösen sich ab. Sie werden flügge, wie wir auch sagen. Jetzt ist ja gerade die Zeit, wo die Vögel Junge haben. Und auch bei uns am Balkon ist ein Vogelnest. Und unser Sohn, also ich habe inzwischen zwei Enkelchen, 5 und 3 Jahre. Und da hat uns, die haben auch einen Balkon und da ist auch ein Vogelnest gewesen. Und da haben sie beobachtet, na, als die Vögelchen flügge wurden, da haben die Eltern sie rausgeschmissen. Rausgeschmissen. Das war für die 3- und 5-Jährige war das Ereignis des Tages. Da noch tagelang reden sie davon. Das gibt's doch nicht. Die Eltern schmeißen ihre Jungen aus dem Nest. Ein Hauptproblem der Ablösung ist, dass Eltern ihre Kinder festhalten. Aus Angst, sie könnten in dieser bösen Welt untergehen. Wenn sie den Schulausflug machen, packen sie alles, machen alles. Sie sagen vorher, bitte pack deinen Essbeutel oder was du brauchst. Ja, ja, ich pack ihn. Und dann denkt die Mama, nee, der hat wahrscheinlich doch nicht gepackt. Und dann guckt er und dann fehlt das. Hast du das mitgenommen? Hast du das mitgenommen? Der Junge denkt, wunderbar, wenn es die Mama macht, warum soll ich jemals das selber machen? Ich wäre doch schön doof, wenn ich das machen würde, wenn es meine Mama macht. Und die Mama wird jedes Mal bestätigt, der kann es nicht. Und der arme Kerl, wenn der Hunger hat und wenn der Durst hat, mein armes Kind, das verhungert und verdurstet. Ne? Und wir merken nicht, dass wir sie festhalten und nicht flügge werden lassen. Sie lösen sich ab, das heißt, sie wollen den normalen Gang des Familienlebens nicht mehr mitmachen. Sie wehren sich dagegen. Beispiel. Da ist 15-jähriger Sohn, der seinen Eltern eröffnet, ich fahre nicht mit in den Urlaub, ich gehe zu OM, zu Teen Street. Der Vater war hoch erbost. Und sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, wir haben einen gemeinsamen Urlaub beschlossen und der ist angemeldet und du gehst mit. Entweder wir gehen das ganze Familienurlaub oder wir bleiben alle zu Hause. Ich sagte zum Vater, wissen Sie, was ich gemacht hätte? Ich hätte Halleluja gerufen. Er hat gesagt, wunderbar, wunderbar. Dass ich natürlich mein Kind in Urlaub gerne mitnehme, das ist ja nicht die Frage. Und dass man auch nochmal einen gemeinsamen Urlaub machen kann, es geht nicht um die Frage, ob das schön oder gut oder richtig ist, sondern es geht darum, welche Prozesse laufen im Leben eines Kindes ab. Das heißt also, mit dem Teenie-Alter oder Pubertät beginnt eine veränderte Eltern-Kind-Beziehung. Ja, hören Sie richtig hin, eine veränderte Eltern-Kind-Beziehung. Und das ist ein Hauptproblem der Eltern. Das ist nun mal so. Die Eltern sind in einem schwierigen Alter. Es fällt ihnen schwer, die Beziehung zu ändern. Sie möchten die gleiche Beziehung aufrechterhalten, die sie mit den 8-Jährigen hatten. Am liebsten natürlich noch mit den 6-Jährigen, wie es ist, dass man so richtig kuscheln und so machen kann. Oder mit den vielleicht noch 10, vielleicht noch 11-Jährigen. Und jetzt kommt natürlich ein Problem. Die Kinder gehen auf Distanz, aber brauchen selbstverständlich weiterhin Nähe, Liebe und Geborgenheit. Das habe ich ja vorhin, als ich über Sexualität gesprochen habe, bereits gesagt. Und diese Spannung ist die schwierigste Spannung, die den Eltern in dieser Zeit leben, weil dieser Ablösungsprozess von wahnsinnigen Schwankungen, die übrigens mit der Umstellung des Gehirns zu tun haben, das weiß man inzwischen auch, also von Launhaftigkeit, von Eigenleben, Rückzug, Ausbruch, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt, man weiß nie, wo man dran ist. Du, brüllte mich unser jüngster Mann, du möchtest am liebsten eine Kamera in mein Gehirn einbauen, damit du jede Regung siehst. Manchmal möchten wir das auch als Eltern. Aber wir wissen, das geht nicht und sollen wir auch nicht. Aber eine Stunde später, da saß sie in ihrem Bett und wir haben uns unterhalten und ich habe sie in den Arm genommen und ihr einen guten Nachtkuss gegeben. Hier sind wir Eltern gefordert. Wir sind als Eltern in einer schwierigen Situation. Wenn wir Zurückweisung erfahren, dann tut uns das natürlich weh. Und das ist gar keine Frage. Es wäre unnormal, wenn es uns nicht wehtun würde. Und dann reagieren wir eben, wie auch unser pubertierendes Kind, mit Ablehnung. Und sagen, wenn du so mich behandelst, dann bin ich doch nicht blöd, dass ich dann, ne? Selbst wenn wir es nicht so sagen. Innerlich empfinden wir es so oder denken so oder verhalten uns so. Und darum ist es wichtig, dass wir Eltern umdenken und dass wir sagen, okay, jetzt stößt du mich zurück. Mal sehen, wo sie wieder die Arme ausstreckt und wo ich mein Kind wieder mit Liebe und emotionaler Zuwendung begegnen soll. Das sage ich auch besonders den Vätern, weil die sich noch darin schwerer tun. Ein Vater muss sich dann immer überwinden, er fühlt sich dann immer in seiner Ehre, in seinem Stolz gekränkt, wenn er so abgekanzelt worden ist, und er kriegt dann die Kurve noch schwerer. Aber Ablösung und das Gelingen der Ablösung ist für die spätere Persönlichkeitsentfaltung außerordentlich wichtig. Und nicht jede Ablösung gelingt. Ein Zitat einer jungen Frau, die mir schrieb, heute kam ich zu dem Schluss, ich bin eine unmündige, geknechtete und gelähmte Person. Warum? Ich lebe total mutterbezogen. Sie ist übermächtig groß und erdrückend in meinem Leben. Da ist eine Ablösung misslungen und die Frau war lebensuntüchtig. Der dritte Umbruchprozess, der soziale Umbruch. Ich fasse den zusammen auch mit dem geistigen Umbruch. Es ist die Zeit, wo das Kind anfängt, alles kritisch zu hinterfragen. Also, ich sagte ja vorhin, dass ich ja im Unterricht Psychologie gebe, und wenn man dann die Entwicklung des Denkens erklärt, vom Kleinkind bis zum Jugendlichen, dann ist eben diese Phase, so von 9 bis 11 Jahren etwa, ist die Phase, wo die Kinder gerne feste Regeln, Ordnungen haben, und das tut Eltern auch gut. Sie sind oft sehr unkompliziert und sie halten sich an die Regeln, die man gibt, halten sie sehr starr fest, besonders auch an Glaubensregeln. Und jetzt plötzlich beginnt man zu hinterfragen. Und manche Eltern kriegen dann Panik. Sie kriegen jetzt mit der Angst zu tun. Solange sie weltliche, säkulare Dinge hinterfragen, macht es ihnen ja nichts aus. Aber was, wenn sie jetzt christliche Dinge hinterfragen, christliche Werte, auf die wir so viel Wert legen und wir sowieso bangen, dass sie sie übernehmen, dass sie sie weitertragen? Sehen Sie, und jetzt ist ein ganz entscheidender Punkt, was die Glaubensfrage angeht. Hier wird jetzt spätestens sichtbar, ob wir lebendigen Christusglauben unseren Kindern vermittelt haben oder ob wir ihnen Glaubensregeln vermittelt haben. Nun gehören natürlich zum Glauben Glaubensregeln, aber es ist ein Unterschied, ob ich eine lebendige Gottesbeziehung habe oder ob meine Gottesbeziehung wesentlich in Glaubensregeln, in Normen, Werten und Gesetzen besteht. Wenn der Glaube darin besteht, dass ich eben ganz bestimmte Dinge halte und halten muss, und das ist im Alter von 19 Jahren für die Kinder alles kein Problem, gar kein Problem, und sie stellen diese Regeln jetzt in Frage, ja, was bleibt da noch übrig vom Glauben? Oft nichts. Und viele werfen dann den Glauben mit über Bord. Wenn eine lebendige Gottesbeziehung vorhanden ist, dann können sie zu ihrem Kind sagen, toll, toll, dass du anfängst selber zu denken, dass du nicht mehr die Dinge nur einfach übernimmst. Bisher hast du übernommen, wir haben uns darüber gefreut, und jetzt stellst du die Frage, finde ich gut. Frag nur tiefer. Überleg nur, wie dieser Wert oder diese biblische Aussage oder dieses Gebot dein eigen werden kann. Ich werde nie vergessen, als unser Sohn, meine Frau und mich, eines Tages zu sich rief und sagte, Mama, Papa, ich muss euch etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Ich dachte, oh weh, was wird denn das jetzt sein? Man kriegt ja gleich als Eltern irgendwelche Gedanken, was da so sein wird. Da haben wir uns sein Zimmer hingesetzt, das war richtig feierlich. Und er sagte, ich will euch sagen, ihr wisst ja, dass ich das Gleiche glaube wie ihr. Aber ich will euch jetzt, und hört gut zu, wenn ich jetzt etwas vom Glauben sage, dann ist es meine eigene Sache und hat mit euch nichts mehr zu tun. Da habe ich gesagt, wunderbar. Ich habe in den Arm gehabt und gesagt, Tobias, das ist super. Das ist super. Er hat lange gewartet, hinterher gesagt, auch später hat er gesagt, er hat Wochen gebraucht, bis er das überwunden hatte innerlich, dass er uns das so sagt. Weil er Angst hatte, wir könnten das missverstehen. Es ist die berühmte Suche nach der eigenen Identität. Man spricht auch manchmal davon, dass es die zweite Geburt des Menschen ist. Und da ist auch verbunden mit der Suche nach Vorbildern. Aber Vorbilder wirken nicht an sich. Wir Christen gehen zu leichtfertig mit dem Begriff Vorbild um. In den meisten Fällen, wo wir den Begriff Vorbild verwenden, ist er wirkungslos. Weil wir den pädagogischen Zusammenhang, wann ein Vorbild wirkungsvoll ist und wann nicht bedenken. Aber ich will hier nur Folgendes sagen. Sie suchen das Vorbild und in der Identitätsfindung, ich muss meine Identität finden, und diese Identität läuft von außen nach innen. Wurde heute Morgen, wer da war, hat es, glaube ich, Ulrike Bauer auch gesagt. Ist ganz wichtig, von außen nach innen. Erstens von innen nach oben, also vom christlichen Glauben hin zu Gott hin. Das ist also eine solche, wie von außen nach innen, von innen nach oben. Nicht umgekehrt. Wir wollen oft von oben nach innen und dann soll es nach außen gehen. Das soll bei uns so sein, wenn wir gestandene Christen sind. Dann läuft es so. Aber in der Identitätsfindung läuft es umgekehrt. Und darum ist natürlich das von außen nach innen, darum legen Sie so viel Wert auf das Outfit, also auf die Klamotten und Frisur und Musik und weiß ich was. Das ist, was jetzt von außen erstmal kommt, mit dem man sich identifizieren kann. Und darum ist auch wichtig, dass Sie Gruppen haben, mit denen Sie sich identifizieren können. Untersuchungen haben auch eindeutig ergeben, die Teenies suchen nicht nur die realitätsfernen Vorbilder, also die berühmten Popstars und so weiter, sondern sie suchen genauso die realitätsnahen, also den Lehrer, die Lehrerin, den Mitarbeitern und vor allem die Eltern. Als Eltern müssen sie wissen, dass ihr Kind sie immer noch als Vorbild betrachtet. Auch wenn sie den Eindruck haben, der lehnt mich ja völlig ab oder sie lehnt mich völlig ab. Das ist nicht wahr. Sie sind das eigentliche Vorbild. Natürlich spielen in diesem Alter für den sozialen Umbruch die sogenannten gleichaltrigen Gruppe eine wesentliche Rolle, also die sogenannten Peers, das heißt die Gruppe an sich. Indem man sich von den Eltern löst, wendet man sich einer Gruppe zu. Und diese Gruppe ist außerordentlich wichtig. Ich möchte jetzt nicht über die Gefahren sprechen, da haben wir nicht die Zeit, die damit verbunden sind. Selbstverständlich gibt es Gruppen, die auch Gefahren mit sich bringen. Ich möchte ganz positiv sagen, dass für Teenie-Alter die Jugendgruppe oder Teenie-Gruppe oder Teenie-Arbeit oder was in ihrer Gemeinde ist, außerordentlich wichtig ist. Das ist das Wichtigste, was Sie in dem Alter Ihren Kind antun können, dass Sie ihnen helfen, dass sie eine gut funktionierende Gruppe findet. Ja, und da sollten Sie alles dran setzen. Das sollte Ihnen was wert sein. Und das sollte auch den Gemeinden etwas wert sein, alles dran zu setzen, dass solche Jugendgruppen in der Gemeinde vorhanden sind. Ich wundere mich immer wieder, dass man in die Teenie- und Jugendarbeit am wenigsten investiert, auch am wenigsten Geld investiert in den Gemeinden. Gucken Sie mal die Haushalte an, die in den Gemeinden sind. Ob es freien Gemeinden oder Kirchgemeinden sind, das spielt im Grunde genommen gar keine Rolle. Da wird am wenigsten investiert. Und das ist sehr, sehr schade, weil diese Gruppenidentifikation außerordentlich wichtig ist. Sie hilft im Ablöseprozess von den Eltern. Sie, ja, ich könnte einen Schluck Wasser gebrauchen. Sie schafft Freiräume, richtet ihr Freiräume, sich zu bewegen und sich mal nicht als Kind zu verhalten. Es ist außerordentlich wichtig, dass in der Gruppe können Emotionen gelebt werden, die sie in der Familie nicht leben kann. Und eine Gruppe hilft auch zur Stützung und Stabilisierung für die christlichen Werte. Wenn man sich von den Werten der Eltern löst, dann hat man kein Problem, sich mit den Werten der Gruppe zu verbinden. Und darum ist solch eine Gruppe außerordentlich wichtig. So, das sind die drei Umbruchprozesse, in denen sich unsere Teenies befinden, die ich Ihnen skizziert habe. Was bedeutet das jetzt für uns Eltern? Einige praktische Hilfen. Als erste Hilfe, Eltern müssen lernen, ihre Kinder loszulassen. Darauf habe ich schon hingewiesen. Loszulassen heißt, ihnen helfen, selbstständig zu werden. Verantwortlich für ihr Leben zu werden. Und da brauchen wir ein Gespür für die Situation des Kindes, in welcher es sich befindet. Also es beginnt ja in der Regel damit, dass es wie hier in der Szene war, dass er sagt, ich gehe jetzt zu meiner Freundin oder ich gehe weg auf eine Party oder sonst irgendwie. Und dann ist ja die berühmte Frage, wann kommst du heim? Und dann gibt es schon die erste Kollision. Das Kind sagt, keine Ahnung, wann ich komme. Und dann heißt es, um 10 Uhr hast du aber zu Hause zu sein. Und dann sagt der Sohn oder die Tochter, da beginnt gerade die Party, dann brauche ich jetzt gar nicht hingehen. Und schon sind zwei völlig entgegengesetzte Haltungen da, die in sich nicht vereinbar sind. Das heißt, hier müssen wir lernen, loslassen, müssen wir lernen, auch Kompromisse einzugehen und sagen, wie alt ist das Kind? Ist 10 Uhr wirklich die richtige Zeit? Warum kann es nicht 11 oder auch 12 sein? Das heißt, welche Regeln haben wir als Eltern noch verinnerlicht und wo müssen wir unser Regelwerk überdenken? Wo müssen wir unsere Abgrenzungen und Grenzen überdenken? Wo müssen wir sie weiten, damit sie einen Weg in die Selbstständigkeit finden? Es bleibt dabei, wenn die Kinder auch nach außen gehen, sie brauchen die Eltern weiterhin als Stütze und als Halt für ihre Geborgenheit. Die bekommen sie draußen nicht. Und das müssen wir den Kindern auch immer wieder deutlich machen und sie auch darin vergewissern. Das Zweite, nehmen Sie sich Zeit für Ihre Teenies oder für Ihr Teenie. Hört sich so einfach an, nicht wahr? Nehmen Sie sich Zeit. Eigentlich ein Klacks. Wenn Sie so spontan sagen, dann sagen Sie, selbstverständlich nicht mehr Zeit. Aber Sie werden feststellen, wir haben keine Zeit, um uns füreinander Zeit zu nehmen. Und wenn wir Zeit haben, hat unser Kind keine Zeit. Und wenn unser Kind Zeit hat, haben wir keine Zeit. Zeit nehmen heißt vor allem aus der Sicht der Eltern zuhören. Also wenn Ihr Kind redet, lassen Sie es reden. Es redet nicht allzu oft. Natürlich sind die Kinder auch unterschiedlich. Die einen, die reden viel, die anderen reden wenig. Manche reden gar nichts. Dem müssen wir jedes Wort versuchen, aus der Nase zu ziehen. Das wollen Sie auch nicht. Ja. Aber Sie können auch schweigend zuhören. Also wenn Ihr Kind schweigt. Es muss nicht unbedingt alles erzählen. Zuhören ist eine Haltung. Und das wissen Sie auch als Erwachsene. Ein Seelsorger ist nur, wer zuhören kann. Nicht, wer gute Ratschläge hat. Das ist kein Seelsorger. Ein Seelsorger ist, der zuhören kann. Und Sie gehen ganz automatisch nicht, wenn Sie einen Rat brauchen, gehen Sie nicht zu jemandem, der Ihnen schnell einen Rat geben kann, sondern Sie gehen zu jemandem, der Ihnen zuhören kann. Und das ist bei den Teenies in diesem Alter außerordentlich wichtig. Erst wenn Sie zugehört haben, selbstverständlich, sollten Sie das Gespräch suchen, sollten Ihre Meinung sagen, auch wenn sie völlig entgegengesetzt ist zur Haltung ihres Kindes. Es geht also nicht darum, dass sie alles für gut heißen, was ihr Kind denkt und tut. Aber sie sollten vorsichtig sein mit Vorträgen. Vielleicht gibt es mal eine Situation, wo Ihnen das Kind gerne zuhört, dass Sie ihm Ratschläge geben oder dass Sie aus Ihrem Leben erzählen oder dass Sie Ihre Meinung sagen, was Sie für richtig halten. Aber sehr oft ist es so, dass das Kind eben eine Ansicht äußert und das hat sie noch nicht fertig geäußert. Sagen wir, wie kannst du also, das hätte ich ja nun nicht gedacht. Und so denken ja auch alle Nichtchristen. Und schon fangen wir in einem Vortrag zu halten, was eigentlich richtig wäre. Und die schalten ab oder gehen weg und wir haben nichts erreicht. Das heißt also, wir müssen lernen, sensibel mit unseren Kindern umzugehen. Wir brauchen eine Portion Einfühlungsvermögen. Heute heißt das schöne Fremdwort ja so Empathie, ne, heißt das ja. Ne? Also sehen, wo steht das Kind, was braucht es denn? Und wir müssen als Eltern lernen, und ich unterstreiche das nochmal, das gilt besonders für die Väter. Meine Frau war mir da auch immer voraus. Ich bin da immer hinterhergehinkt. Ich muss es mir immer wieder neu sagen und sagen lassen. Wir müssen auch die kleinen versteckten Botschaften und Nebenbemerkungen hören. Dann hören wir richtig zu. Manchmal kann so ein Nebensatz mehr aussagen als ein ganzer Bericht vom Schulausflug oder sonst was. Ein Nebensatz kann wesentlich mehr sagen. Kürzlich nach einem Vortrag, in Plenumgespräch, fragt eine Mutter und sagt, was soll ich nur machen, mein 15-jähriger Sohn, der mit seiner Klasse hat er ständig Computerspiele. Und er macht Computerspiele und das macht mir so viel Sorgen und ich schlafe schon nicht mehr. Was soll ich nur tun? Und die tauschen die auch aus. Ja, ich habe dann erstmal zurückgefragt, gesagt, ja, was sind das denn für Spiele? Ja, sagt sie, er versichert mir immer, die Spiele wären harmlos, die wären nicht so schlimm. Ja, sage ich, haben Sie denn einen Grund anzunehmen, dass es nicht so ist, dass die Spiele doch nicht harmlos sind? Nee, ich kenne mich da nicht aus, ich weiß nicht. Ja, sage ich, haben Sie denn schon mal mit Ihrem Sohn so ganz offen drüber gesprochen, dass Sie schlaflose Nächte haben, dass Ihnen das ein Problem ist und dass Sie damit Schwierigkeiten haben? Ja, sagt sie, vor ein paar Tagen, da habe ich Ihnen das mal gesagt. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Der sagt, Mama, ich bitte dich um eines, bete bitte nicht, dass der PC kaputt geht, sondern dass ich die Lust am Spielen verliere. Da sagte ich, herzlichen Glückwunsch, liebe Mutter, zu Ihrem Sohn. Haben Sie diese Botschaft nicht gehört? Der hat gesagt, Mutter, du brauchst dir nicht Sorgen machen. Ich bin nicht ins Spiel verfallen. Und ich will es auch gerne aufgeben. Ja? Und er stellt auch den Glauben nicht in Frage. Ja? Ein kleiner Nebensatz sagt mehr als viele Hauptsätze. Ein drittes, nehmen Sie die Herausforderung zur Auseinandersetzung an. Das muss ich jetzt ansprechen, das war ja auch der Einstieg dieser beiden Szenen. Es gab Spannung, es gab Knatsch, es gab Krach zwischen Vater und Tochter, der sich darüber empört hat, wie die Tochter angezogen geht. Das geht ja nicht, dass sie bauchfrei rausgeht. Das heißt, ohne Konflikt geht das Leben sowieso nicht und geht es in diesem Alter erst recht nicht. Nun geht es mir nicht darum, Konflikte schön zu reden, das wäre das Letzte, was wir brauchen, sondern es geht darum, dass wir Konflikte annehmen, dass wir sie als ganz normale Herausforderung sehen. Es gibt kein konfliktfreies Leben, es gibt auch kein konfliktfreies christliches Leben. Wer eine christliche Idyll hat von einer ewigen Harmonie, der verwechselt den Himmel mit der Erde. Und noch sind wir auf der Erde. Und wann Jesus daraus den Himmel macht, das müssen wir ihm überlassen. Und solange sollten wir uns den Herausforderungen des Lebens stellen und sie nicht versuchen zu umgehen. Das heißt, es gibt natürlich wahnsinnig viel Konfliktpotenzial. Ich sagte schon, das Anziehen. Fernsehen, Videos, PC-Spiele, Taschengeld, die Jugendsprache, dass sie Ausdrücke haben, Freundeskreis und vieles, vieles mehr. Und diesen Konflikten sollten wir uns stellen, sollten aber fragen, welchen Wert hat jetzt dieser Konflikt, vor dem wir stehen? Ich komme jetzt noch einmal zurück auf das Duschen von David, was ich Ihnen vorgelesen habe von der Mutter. Ich schrieb der Mutter zurück, haben Sie nur diesen einen Konflikt oder gibt es auch noch andere Konflikte? Ich vermute, dass Sie noch mehr Konflikte haben. Und jetzt fragen Sie sich mal, was ist Ihnen wichtig? Gibt es vielleicht Konflikte, die wirklich wichtig sind, wo Sie sagen sollen, hier geht's auf spitze Picke. Das ist so, hier muss ich jetzt durchstehen. Dann lassen Sie ihn doch duschen. Dann lassen Sie ihn doch duschen. Wenn natürlich das Wasser das Wichtigste in Ihrem Leben ist, dass Sie jeden Monat jetzt 10 Euro mehr zahlen müssen, dann müssen Sie halt diesen Konflikt durchstehen. Aber ich vermute, dass dann der Sohn das, was wichtig und was unwichtig ist, nicht unterscheiden kann. Deswegen müssen Sie nicht sagen, dusche lang, wie du willst, oder es ist toll, dass du 100 oder 200, ist uns egal. Nicht darum geht. Sie können durchaus sagen, ich finde das nicht gut. Aber wenn er es macht, lassen Sie ihn doch an der Stelle machen und fordern Sie ihn an einer Stelle raus, sagen, hier nicht. Hier ist jetzt meine Grenze. Das heißt also, die jungen Leute müssen erleben, wo wir ihnen entgegenkommen, wo wir Dinge auch ertragen und erdulden, ja, ohne dass wir immer mit ihnen die gleiche Meinung sein müssen. Das heißt also, es beginnt die Zeit des Aushandelns. Das hören wir nicht gerne, weil das auch missverständlich ist, aber an der Stelle ist es angebracht. Das heißt, wir müssen anfangen, auch ein Stück weit zu handeln. Okay, ich nehme jetzt das Beispiel so, wenn du halt so gerne duscht, dusch, da sage ich jetzt nichts mehr, aber ja, ich erwarte von dir, dass du das Zimmer aufräumst oder dass du deine stinkenden Socken nicht in der Küche liegen lässt. Ja, die verstehen das sehr wohl, auch wenn sie es ihnen nicht sagen. Vierte Hilfe, schenken Sie Ihren Teenie weiterhin Liebe und Vertrauen. Teenies haben ein ungestilltes Bedürfnis nach Liebe, ein ungestilltes Bedürfnis nach Anerkennung, ein ungestilltes Bedürfnis nach Vertrauen. Nur wir Eltern wissen das oft gar nicht, weil sie so stachlig sind, weil sie uns oft mit Worten und auch oft mit Taten so wehtun. Und das müssen wir wissen, es ist eigentlich immer ein Ruf nach Liebe. Wenn Sie sagen, ich mag dich nicht, sagen Sie, gib mir doch Liebe. Wir müssen also die Sprache versuchen zu verstehen. Wir dürfen nicht immer gleich schwarz oder rot oder je nachdem, wie uns das zu Gemüte ist, sehen und dürfen nicht immer es auf Machtkämpfe ankommen lassen. Die Sprache der Liebe verstehen auch Teenies. Die verstehen nicht nur alle Menschen, sondern besonders auch Teenies. Ja, und Liebe geben, Liebe haben. Wir können ja nur das geben, was wir haben. Und hier finde ich es wieder großartig, dass Gott sagt, Liebe, kannst du so viel haben, wie du willst. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich darf um Liebe bitten, kann sagen, lieber Herr, gib mir so viel Liebe für meinen Teenie, den ich... Ja. Und er wird sie uns geben. Übrigens ist es bei Gottes Liebe so, nur wenn wir sie weitergeben, bekommen wir neue. Wer Liebe versucht zu behalten, der verliert sie und kann sie auch nicht weitergeben. Die Sprache der Liebe. In Kolosser 3,14 heißt es, über alles zieht an die Liebe, die das Band ist, das das Vollkommene zusammenschließt. Das schließt dann unsere Familie zusammen. Das ist die eigentliche Harmonie. Das ist das, was unser Familienleben im Eigentlichen ausmacht. So schwer es uns auch fällt, wenn es mal kracht. Und in Epheser 3,29 lesen wir, lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, und jetzt sagen wir mal, setzen wir dafür Teenies ein, dass ihr für euer Teenie, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt. Ja, da haben wir eine unmittelbare Anweisung von Gottes Wort, wie wir unseren Teenies begegnen sollen, das weiterhilft und dann wohltut. Und das wird den Teenie besonders wohltun. Noch der letzte Gedanke. Leben Sie Vergebung und Versöhnung als Basis für ein gedeihliches Zusammenleben. Lieben Sie, leben Sie. Das habe ich ganz bewusst so gesagt. Leben Sie. Nicht haben Sie theologisch, dogmatisch Versöhnung im Kopf. Das ist nicht die Frage, sondern leben Sie Vergebung und Versöhnung. Das heißt also, dort, wo die Nerven blank liegen, dort, wo man sie angeschrien hat, dort, wo die Türen geknallt haben, dort, wo man sich daneben benommen hat, nicht nur der Teenie, auch wir Väter benehmen uns daneben. Und ich musste manches Mal zu meinen Kindern gehen und mich entschuldigen, weil ich nicht richtig reagiert habe. Und dann spricht man darüber und dann versöhnt man sich und vergibt sich und dann kann man wieder neu beginnen. Und das ist das Großartige. In Kolosser 3, 13 heißt es, ertragt euch gegenseitig und vergibt euch, wo jemand einem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr. Das ist gelebte Versöhnung. Und unsere Kinder werden uns das nicht nur danken, sondern sie werden durch diese problematische Zeit hindurchkommen. Sie werden eigenständige, gesunde Persönlichkeiten werden. Sie werden ihren Weg im Glauben gehen und dann hoffentlich auch einen guten Beruf lernen. Und wir werden uns an ihnen freuen können. Unsere drei, ich freue mich jedes Mal neu an ihnen, sind erwachsen und gehen ihre Wege. Und wir haben jetzt ein ganz anderes Verhältnis zu ihnen als in der damaligen Zeit. Und das ist wunderbar. Und darin möge sie unser Gott stärken und stützen. Und ich möchte ihnen Mut machen, dass sie mit ihren Teenies diese Zeit im Glauben durchstehen. Auch das ist eine Glaubensherausforderung, vielleicht eine größere als eine Evangelisation. Ich danke Ihnen.